Ja, dann schauen wir uns die Lösung an. Also in der ersten Aufgabe ging es ja um diese kleine Mini-Adressdatenbank, mit der Sie ein bisschen rumspielen sollten. Und die erste Geschichte war, dass es eine neue Aktion New geben soll, mit der Sie einfach irgendwas hinzufügen können. Und der Weg, um das zu lösen, der sah halt so aus, dass Sie an den Anfang des letzten Eintrags springen. Das kann man einem Else-Seq an Seq mit Seq-End machen. Und als Offset gibt man minus Backsize an. Ja, dann springt man nicht genau ans Ende, sondern genau einen Eintrag weiter nach vorne. Sieht also den letzten Eintrag. Den kann man dann auslesen. Nach dem Auslesen steht der Cursor sozusagen in der Datei natürlich wieder am Dateiende, ne? Weil ich dann wieder genau Rack-Size gelesen habe. Das heißt, ich bin wieder genau hinten. Ich brauche jetzt also nicht nochmal eine weitere Positionierung, bevor ich dann einen neuen Eintrag schreibe. Dann in dem Record erhöhe ich hier den ID-Wert um 1. Ja, das ist natürlich ein einfacher Mechanismus, der davon ausgeht, dass die IDs da fortlaufend vergeben werden und der letzte Eintrag schon die höchste ID hat, sonst würde das nicht funktionieren. Und ich setze hier deleted auf 0, weil es könnte sein, dass der letzte Eintrag gelöscht wurde. Ja, wenn Sie zwischendurch löschen, und dann machen Sie eine Kopie von dem letzten Eintrag, dann wäre der neue Eintrag auch direkt gelöscht. Ja, das wäre dann nicht hilfreich. Und ja gut, dann werden halt die Daten neu eingelesen, hier mit scanf, die da reingehören sollen. Und am Ende wird der neue Record einfach geschrieben. Und dadurch wird die Datei wirklich eins größer, ja, ein Record größer und ich habe den neuen Eintrag drin. Und das ist also schon alles, was da für die Aufgabe B zu tun war. Und in Aufgabe C sollte eine Suche implementiert werden, die ganz einfach gestreckt ist, die also nicht nach Teilausdrücken oder irgendwas Cleveres sucht, sondern einfach nur Vorname und Nachname testet, ob die identisch mit dem eingegebenen Suchbegriff sind. Und dafür muss man sich natürlich in der Schleife einmal durch alle Records durchbewegen. Ja, also hier wird der Suchbegriff erstmal eingelesen mit scanf. Dann springe ich hier mit else-seq an den Anfang der Datei. Und jetzt mache ich eine Schleife, die so lange läuft, bis ich halt einmal alles durchgelesen habe. Also ich lese immer wieder mit read den nächsten Record aus und merke mir den in R. Wenn das ein gelöschter Record ist, dann will ich das überspringen. Ja, das heißt, damit ich hier eine Ausgabe erzeuge, habe ich als eine der Prüfbedingungen, dass R deleted 0 ist, also ungelöscht, ja, damit gültig. Und dann eine Oder-Verknüpfung, dass also entweder strcomp von Vorname und Suchbegriff 0 zurückgibt. Das würde heißen, die Dinger sind identisch oder dass strcomp Name und Suchbegriff 0 zurückgibt. Und wenn das in der Form erfüllt ist, dann habe ich also einen Treffer gefunden und gebe das hier aus. Ja. Und danach setze ich die Suche aber fort. Es könnte ja noch weitere Einträge geben, wo der Suchbegriff auch drin vorkommt. Ja. Also das war die Aufgabe zur Adressdatenbank und die wird auf dem nächsten Übungsblatt nochmal auftauchen, wo Sie das Ganze ein bisschen umprogrammieren und mit Memory Mapped Files arbeiten. Das stelle ich erst im kommenden Foliensatz vor, ja, aber dann sehen Sie nochmal einen neuen Zugang dazu, wie man auf Daten in der Datei irgendwie clever zugreifen kann. Gut, dann die Aufgabe 8 war ja reine Lektüre. Ja, sich die Musterlösung anzusehen. Der interessante Punkt in der Shell war jetzt, dass man sowas wie Vordergrund- und Hintergrundprozesse hat, dass also geguckt wird, ob man so ein kaufmännisches Und als letztes Argument praktisch angegeben hat im Befehl und dann sollte der Prozess im Hintergrund laufen. Und das funktioniert im Wesentlichen so, dass hier geschaut wird, beim Parsen der Argumente, ob das letzte Argument eben so ein kaufmännisches Und ist. Wenn ja, merkt sich die Shell das an der Stelle und setzt die Anzahl der tatsächlichen Argumente eins runter, ja, damit das Und nicht nachher nochmal irgendwie ausgewertet wird. Und es wird so eine Background-Variable auf 1 gesetzt zunächst mal. Und bei der eigentlichen Ausführung passiert dann Folgendes. Es geht ja immer so, dass wir einen Fork machen und der Kind-Prozess soll dann mit exec das jeweilige Kommando ausführen. Und Vordergrund und Hintergrund unterscheidet sich jetzt nur darin, was der Vaterprozess macht. Das heißt, der Vaterprozess, der normalerweise bei einem Vordergrundaufruf darauf warten würde, dass das Kind fertig wird, ja, das ist hier diese Variante, Background gleich 0, das ist praktisch das vorherige Standardverhalten. Da wird mit WaitPit gewartet darauf, dass der Kind-Prozess fertig wird. Und wenn Sie einen Hintergrundprozess haben wollen, dann verzichten Sie einfach auf das Warten. Das sorgt allerdings dann für das Problem, dass der Rückgabestatus überhaupt nicht mehr abgefragt wird. Und deswegen stand noch der Hinweis auch in der Beschreibung drin, dass jetzt eben am Anfang der Schleife immer geprüft wird, ob es noch irgendwie verbliebene Hintergrundprozesse gibt, die sich beendet haben. Und das sieht man hier am Anfang, direkt am Anfang von der Endlosschleife in der Shell. Hiermit wird WaitPit aufgerufen und dieser Aufruf, der sagt hier vorne Wait Any, also dem ist egal, was für ein Kind eventuell fertig wird. Und dieses W-No-Hang bedeutet, wenn keine Kindprozesse fertig sind, dann wird nicht gewartet, dann geht es direkt weiter. Ja, das ist praktisch einfach ein Mechanismus, um fertig gewordene Kindprozesse einsammeln zu können. Und wenn also da was rausgekommen ist, dann machen wir das in der While-Schleife mehrfach, weil es könnte sein, dass seit dem letzten Mal Eingabetaste drücken sich gleich mehrere Prozesse, die gestartet wurden, beendet haben und die sollen alle eingesammelt werden. Und für jeden davon geben wir hier eine Zeile aus, der Prozess wurde terminiert. Ja. Und das kann man dann auch sehen, wenn man das Ding kompiliert. Wenn Sie jetzt aus dieser Shell heraus einen N-Edit starten und noch einen N-Edit starten. Ja, so, jetzt sind die da. Und jetzt beende ich die wieder. Ja, und die Meldungen kommen dann ja erst, wenn ich das nächste Mal die Eingabetaste drücke. Also jetzt. Dann wird eben für beide angezeigt, dass die fertig geworden sind. Das ist auch genau das Verhalten, was auch die normale Shell, die Bash, Ihnen gibt. Ja. Gut. Und ja, der Rest ist Aufgabe 9, wo es darum ging, halt das LS zu implementieren. Da hätte man natürlich auch ein eigenes Programm für schreiben können, also was jetzt nicht LS als internen Befehl in der Shell verwendet, sondern einfach ein neues externes LS-Programm. Das hätte von der Implementierung her genauso ausgesehen, nur dass es halt aus der Main-Funktion irgendwie direkt LS aufgerufen würde. Und ja, das kann man in so eine eigene Funktion dann verlagern, ls. Ja, also irgendwo in der Shell mussten sie halt das ergänzen, dass ls als Parameter oder als möglicher interner Befehl abgefangen wird. Und ja, was war da jetzt zu tun? Also zunächst mal musste halt mit lstat geguckt werden, ob es die als Argument übergebene Datei überhaupt gibt. Ja, wenn nicht, kann man sich den ganzen Rest sparen und eine Fehlermeldung ausgeben. Und dann besteht die Hauptaufgabe darin, halt die verschiedenen Attribute, die jetzt in diesem struct stat gespeichert sind, auszuwerten und die irgendwie in eine gescheit lesbare Form umzuwandeln. Und da geht's erstmal los damit, dass wir vorne in das, also ganz links in die Ausgabe praktisch reinschreiben, was für ein Typ von Datei das Ganze ist. Ja, das kann ja entweder eine reguläre Datei sein, dann wollen wir immer nur so ein Minuszeichen ausgeben, wie das richtige LS-Tool das auch macht. Und wenn es halt ein Verzeichnis ist, soll da ein D stehen. Wenn es ein Character- oder Block-Device ist, ein C oder B. Es könnte auch ein FIFO sein, also eine Pipe-Datei, dann wird ein F ausgegeben. Dann kommt hier der Sonderfall, wenn das ein Symlink ist, das stand in der Aufgabenstellung, dann sollten Sie auch rausfinden, wohin der Symlink eigentlich zeigt und nicht nur sagen, ja, ist halt ein Symlink. Und das testet man mit isLNK. Ja. Zum einen wird dann hier diese Dateityp auf Link gesetzt mit L. Ja. Und jetzt habe ich hier Folgendes gemacht. Ich wollte eine Ausgabe haben, die so aussieht wie im richtigen LS. Programm. Ja, da haben Sie den Namen des Links, dann so ein File-Symbol, also minus größer, und dann den Pfad, wo das Ding hinzeigt. Ja, das wollte ich nachbauen. Deswegen initialisiere ich hier eine Variable link-file-name mit so einem Pfeil. Ja, also da ist ein Leerzeichen und ein Pfeil und dann nochmal zwei Leerzeichen. Und danach benutze ich readlink, um eben die Information einzulesen. Und das könnte man jetzt beliebig umständlich machen, indem man zum Beispiel sagt, ja gut, ich lege noch eine neue Variable an für readlink und dann kombiniere ich die Strings nachher zusammen. Hier habe ich mir das ein bisschen erleichtert. Readlink nimmt ja als erstes Argument den Dateinamen, also von dem bekannt ist, dass das ein Link ist, um rauszufinden, wo der hinzeigt. Und dann wird die Adresse von einem Buffer angegeben, wo das Linkziel hingeschrieben werden soll. Und dann nehme ich jetzt hier einfach wieder link-file-name, aber addiere noch 4 da drauf. Ja, dann bin ich praktisch 4 Bytes weiter rechts im Speicher und habe genau diesen Pfeil und das vorherige und dahinterstehende Leerzeichen übersprungen. Ja, und dann damit setze ich praktisch einen String zusammen, der eben blank, ja, Pfeil, blank und dann der Name vom Linkziel enthält. Und ja, das ist der Teil, dieses Link-File-Name, das wird dann nachher ausgegeben irgendwo. Und ich müsste jetzt nochmal ein Stück zurückspringen, weil irgendwo wird Link-File-Name, genau, hier wird Link-File-Name auf einen leeren String gesetzt, ja, damit sie für den Fall, dass es eben kein Link ist, trotzdem etwas da drin stehen haben, was sie einfach ausgeben können. Nachher in meiner Ausgaberoutine wird dann einfach hinter den Dateinamen noch Link-File-Name ausgegeben. Ja, und im Normalfall ist es halt ein leerer String, dann fällt es nicht weiter auf. Und wenn es sich doch um einen Symlink gehandelt hat, dann ist eben dieser Code mit dem Pfeil und dem Linkziel da drin. Dadurch muss ich in der Ausgabe am Ende keine Fallunterscheidung machen, ob es ein Link ist oder nicht. Ja, der Rest, hier der Teil mit den Zugriffsrechten, da war ja in der Aufgabenstellung die erste Variante schon oder die erste Zeile vorgegeben, ja, wie man praktisch dieses Attribut ist es lesbar für den Besitzer auswerten kann. Und das konnte man einfach dann kopieren und halt die jeweilige Position anpassen. Ne? Ich denke mal, der Teil war relativ klar, wie sie die verschiedenen RWX'e kriegen. Dann diese Spezialattribute, also das Set-User-ID-Bit. Und das ist jetzt im Wesentlichen einfach nur ein bisschen Frickelei, weil halt wenn so ein Set-User-ID-Bit gesetzt ist, dann müssen wir abhängig davon, ob auf der Position, wo das erscheinen soll, ob da schon ein X steht oder nicht, müssen wir eben ein kleines S oder ein großes S eintragen. Ne? Und das heißt, es ist minimal komplexer als die vorherigen Tests. Wir gucken, ob das, hier an der Stelle gucken wir, ob das Set-User-ID-Bit gesetzt ist. Und wenn das der Fall ist, dann ersetzen wir an der Position 3 den Buchstaben, entweder durch ein kleines S oder ein großes S. Ja, und das ist wieder abhängig davon, ob da vorher ein X stand. Ja, das heißt, das sieht so ähnlich aus wie das hier oben. Wo haben wir den Fall? Genau, in dieser Zeile, da haben wir ja auch stmode und 0100. Das war der Test auf das gesetzte X für den User, ja, für den Besitzer. Und genau der gleiche Test passiert hier unten nochmal. Ja, und für das SetGroupID-Bit ist das dasselbe in grün, nur 3 Positionen weiter rechts. Ja, und beim Sticky-Bit sieht es auch genauso aus. Da erscheint entweder ein kleines T oder ein großes T an der Position, wo normalerweise das X für die sonstigen Benutzer steht. Ja. Also da ist es auch wieder so, wenn man eine von diesen 3 Sachen gelöst hat, dann sind die anderen beiden eigentlich klar, was da passieren muss. Okay, dann haben wir hier die Funktionen get password from get pw user ID und get group GID. Damit kriegen wir lesbare Versionen. Also ich übersetze das Ding mal eben. Was gibt es hier? Out zum Beispiel. Ja, also hier sind jetzt Benutzername und Gruppe angezeigt. Dafür sind diese Funktionen, die ich gerade gezeigt habe, zuständig, dass das halt nachgeschlagen wird. Wenn Sie das nicht machen, können Sie nur numerische User- und Gruppen-IDs ausgeben, aber es stand in der Aufgabenstellung drin, dass Sie diese Funktionen verwenden können, um das nachzuschlagen. Wo sind wir? Genau, und dann mit Time gleich Local Time, ja, angewendet auf M-Time. Da war es wichtig, dass Sie den richtigen Timestamp nehmen, also nicht A-Time oder C-Time, sondern die M-Time. Das ist die LS normalerweise anzeigt. Und die Local Time-Funktion ist halt hilfreich aus der Library, weil die wandelt Ihnen diesen Wert um in so eine Struktur, die dann benutzbar ist. Und da waren jetzt eigentlich nur zwei Sachen zu beachten. Einmal, dass Sie auf das Jahr-Attribut noch 1900 draufrechnen müssen. Das stand in der Aufgabenstellung schon drin. Und der Monat, der passt auch nicht. Der wird von 0 bis 11 durchgezählt in dieser Struktur. Da muss also auch 1 drauf addiert werden, damit Sie die normale Darstellung des Monats zwischen 1 und 12 haben. Ja. Und genau, ja, das ist schon die ganze Aufgabe gewesen. Ja. Gab es da irgendwelche grundsätzlichen Hürden, Schwierigkeiten, die Sie längere Zeit aufgehalten haben? Irgendwas, wo Sie sich vielleicht erhofft hätten, dass das in der Aufgabenstellung drin gestanden hätte, weil Sie sich dann stundenlang Suchen irgendwie erspart hätten? Oder?
Ja? Eine Frage zu den Bitwerten, mit denen man vergleicht, also das beispielsweise beim GUID-Bit, hatte ich erst einen bitweisen Umvergleich nur mit 2, 3 mal die 0. Und dann hat er mir praktisch immer gesagt, dass es gesetzt wäre. Warum muss davor, also die 0 davor geschrieben werden?
Meinen Sie sowas wie 2000 versus 0, 2000?
Richtig, ja.
Ja, 2000 ist eine dezimale Zahl, das ist 2000. Und 0, 2000 ist Oktal.
Okay. Ja.
Also das, die Notation für Zahlen in C ist jetzt nicht unbedingt intuitiv. Also für Hexadezimal leiten Sie es ja mit 0x ein. Dann gibt es noch eine Erweiterung des C-Standards, dass Sie Binärzahlen mit 0b einleiten dürfen und dann 0 und 1 halt schreiben. Das ist aber nicht in jedem C-Compiler drin. Und bei den Oktalzahlen ist es halt nur eine 0. Und das ist natürlich eine Quelle für potenzielle Fehler. Ja. Ja, und wenn Sie 2000 sich die Binärdarstellung angucken davon, das hat ganz viele Einsen drin. Deswegen haben Sie wahrscheinlich zufällig einfach immer ein Jahr erwischt, wenn Sie irgendwas mit 2000 verunten. Andere Fragen? Ja.
Gibt es da nicht irgendwelche viel einfacheren Funktionen als verunten?
Als was?
Gibt es da irgendwelche bestimmte Funktionsaufrufe anstatt dieses Verunten von Bits oder Anzahl?
Also es könnte sein, dass es noch irgendwelche Makros gibt, die diesen Test für Sie machen. Ja, also so ähnlich wie hier oben diese S-Isrec. Ja, es ist dir und so weiter. Also es könnte sein, dass es da noch welche gibt. Ich kenne sie jetzt nicht, sonst hätte ich die an der Stelle schon mit angegeben. Weil diese Dinger, die waren auch auf irgendeiner Folie oder auf irgendeinem Aufgabenblatt oder sowas, hatte ich die schon mal genannt. Und ich glaube nicht, dass sie für alles irgendwo ein Makro haben. Ja. Was es halt gibt, ist, dass Sie nicht diese 0400 reinschreiben müssen, sondern stattdessen IS-User, SIS-User oder sowas. Oder, ja. Also damit haben Sie zumindest diese Oktalzahlen durch lesbarere Konstanten ersetzt. Ich habe es aber hier extra in der Form gemacht, weil ich finde, dass wenn man sich das hier anguckt, dann kann man direkt die Struktur erkennen. Ja, Sie sehen halt, es ist hier 421 und es entspricht hier RWX. So, dann sind Sie in den nächsten drei Befehlen, sind die 421 einfach eine Position nach rechts gewandert. und es gibt wieder RWX. Ja, und dann hier nochmal 4, 2, 1, nochmal eine Position weiter nach rechts und wieder RWX. Ich finde, dass das in der Form tatsächlich lesbarer ist, als wenn Sie das jetzt hier durch die symbolischen Konstanten ersetzen, weil Sie dann den Zusammenhang nicht mehr erkennen. Ja. Also in dieser Form sieht man halt, dass wirklich diese RWX-Struktur einfach unmittelbar so einem Bit-String entspricht, der in dem Attribut gespeichert ist. Ja. Aber es
einmal am Ende USR,
ja.
I-User, das ist zum Beispiel halt die Read-Rechte vom User.
Ja.
Und ja, genau, es gibt dann halt IB-USR, also ich finde es eigentlich.
Ja, aber wie gesagt, dann sehen Sie nicht mehr diesen Zusammenhang zur internen Struktur. Ja. Das war halt die Geschichte, wo ich gesagt habe, wenn Sie diese Darstellung haben in der Maximalform, das entspricht halt, und dann jetzt irgendwie eine Variante, einen Teil davon nur nehmen. Mal die lesen? Ja. Also wenn wir sowas wie RW-R-Strich haben, ja, dann haben Sie halt direkt die Entsprechung 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Und das ist eben wirklich genau der Wert, der in diesen unteren drei Oktalziffern drinsteht. Und wenn Sie das wissen, dann finde ich, dass diese Darstellung sofort intuitiv ist. Ja. Und wenn Sie die jetzt ersetzen durch irgendwas mit symbolischen Konstanten, dann haben Sie vielleicht auch irgendwas, wo Sie verstehen, wie die Funktion arbeitet, aber nicht im Neben- oder Extraschritt auch noch direkt sich an die interne Repräsentierung erinnern. Ja. Aber ich meine, es ist wahrscheinlich Geschmackssache. Okay. Andere Rückmeldungen noch dazu? Gut, dann sind wir bei einem neuen Foliensatz. Es geht weiter mit so I/O-Themen. Also Dateizugriffe. Und das sind jetzt nicht allzu viele Folien. Also es geht da um folgende Themen. Wir sprechen nochmal kurz über die Standard-File-Deskriptoren 0.1.2 für die Standard-Ein- und Ausgabe. Dann gucken wir uns an, wie das Umleiten von Ein- und Ausgabe funktioniert mit Hilfe der Funktionen dup und dup2, ja, dup wie Duplicate. Dann sprechen wir über Pipes, gucken, was bei offenen Dateien passiert, wenn Sie exec in einem Prozess machen, also ein anderes Programm nachladen. Sprechen dann über die Select-Funktion, die hatte ich schon mal kurz erwähnt, die wird dafür verwendet, wenn man ganz viele offene Dateideskriptoren hat und irgendwie an einer einzigen Stelle gucken will, ob da neue Informationen drin auftauchen. Und der letzte Teil, da geht es um Memory Mapped Files. Das ist eine Methode, wie Sie praktisch Dateinhalte in den Speicher einblenden, in den Arbeitsspeicher einblenden können und darauf zugreifen können, wie auf ein normales Array oder sowas. Ja. Und dann aber tatsächlich Sachen aus der Datei lesen. Und das wird dann auch nochmal auf dem nächsten Aufgabenblatt eine Rolle spielen, weil Sie da diese kleine Datenbankanwendung in eine MMAP-basierte Variante übersetzen sollen. Ja? Also die Standard-Dateideskriptoren sind immer 0.1.2. Das heißt, alle Unix-Anwendungen setzen voraus, dass über File-Deskriptor 0 irgendwie Input reinkommen kann, der also über die Standardeingabe kommt und dass über die File-Deskriptoren 1 und 2 Sachen rausgegeben werden können, wobei 1 eine normale Ausgabe bedeutet und 2 eine Ausgabe, die auf Fehler hinweist. Ja, das hat den Vorteil, dass man später die Standardausgabe und die Fehlerausgabe von einer Anwendung getrennt filtern kann. Na, wenn Sie ein Programm einfach so starten, dann kommen beide Ausgabetypen halt aufs Terminal. Und dann sehen Sie reguläre Ausgaben und Fehlermeldungen gemischt. Sie können aber hingehen und eben eine dieser Ausgaben dann zum Beispiel umleiten, unterdrücken oder sowas, damit Sie zum Beispiel nur die regulären Ausgaben sehen oder nur die Fehler sehen, je nachdem, was für ein Interesse sie haben. Ja? Und sie nutzen diese Standard-File-Deskriptoren einfach ganz normal mit Read und Write, ohne vorher irgendwas öffnen zu müssen. Ja, sie können also ein Programm schreiben, wo direkt als erster Befehl steht Write 1, irgendwas. Ja, um irgendwas auszugeben, da müssen Sie nicht von Hand erst sagen, ich will jetzt die Standardausgabe öffnen oder sowas, die ist schon geöffnet. Und anstelle der Zahlen 0, 1, 2 ist es etwas schöner, diese Konstanten Standard in FileNo, Standard out FileNo und Standard R FileNo zu verwenden. Ja, aber jetzt aus reinen Kompatibilitätsgründen oder so wäre es nicht notwendig, weil es keine Unix-Systeme gibt, die irgendwie ein anderes Nummerierungsschema verwenden. Also 0, 1 und 2 haben immer diese Bedeutung. Ja, jetzt kann man aber hingehen und dafür sorgen, dass Standard Ein- und Ausgabe nicht mehr einfach mit dem Terminal verknüpft sind, also mit der Tastatur und halt dem Terminalfenster, wo irgendwelche Ausgaben erscheinen, sondern sie können auch eine Umleitung machen. Ja? Dafür gibt es die Funktion dup2. Damit können Sie einen File-Deskriptor auf einen anderen irgendwie umleiten. Das wird so aufgerufen, dup2 braucht zwei Argumente, zwei File-Deskriptoren. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Was auch immer mit dem FD2 bisher verbunden war, das könnte eine der Standard-Ein-Ausgaben sein, ja, oder es könnte auch eine Datei, die Sie halt mit Open geöffnet haben sein, das wird geschlossen. Ja. Das heißt, da wird kein I.O. mehr stattfinden mit dieser Datei oder mit diesem Teil der Standard-Ein-Ausgabe. Und stattdessen gehen alle Sachen, die Sie an diesen Deskriptor FD2 schicken, gehen tatsächlich an FD1. Ja, und Beispielcode dafür sehen Sie hier, wie man das jetzt verwenden kann, um die Standardausgabe in einer Anwendung umzuleiten. Wir öffnen mit create, erzeugen und öffnen eine Ausgabedatei, out.txt, hier in dem Beispiel, und kriegen da ja einen File-Deskriptor zurück. Und jetzt sagen wir hier dup2 mit den beiden Argumenten fd und 1. Ja, und jetzt muss man sich wieder erinnern, das hintere Ding wird zugemacht und praktisch umgeleitet auf das vordere. Das heißt also, der File-Deskriptor 1, der standardmäßig einfach das Terminal-Fenster bedeutet für die Ausgabe, der wird geschlossen und stattdessen wird alles, was Sie an File-Deskriptor 1 schicken, wird an diesen neuen FD-File-Deskriptor geschickt. Ja? Und wenn Sie dann printf Hallo Test machen, printf ist ja kein dateibasierter Befehl, sondern ist eine Funktion, die einfach auf die Standardausgabe irgendwas schreibt. Aber die haben wir jetzt umgebogen und deswegen landen die Sachen dann in der Datei out.txt. Ja? Das ist praktisch dasselbe, als wenn Sie hingehen würden, wenn Sie dieses Ding hier kompilieren und dieses Öffnen der Datei und das dup2 weglassen, also nur ein printf machen, dann würde das Programm ja nur Hallo Test, dann wäre es im Wesentlichen das Hallo Welt Programm, würde es nur Hallo Test schreiben. Und wenn Sie das von der Shell aus so aufrufen, dass Sie sagen proc und dann so ein größer Umleitungszeichen nach temp out.txt, das hat praktisch genau dieselbe Wirkung. Da passiert genau das. Es wird auch so eine Datei geöffnet. Die wird auch mit create erzeugt und mit einer Option, dass wenn da schon was drin ist, die halt gelöscht wird, also auf null zurückgesetzt wird. Dann wird die Standardausgabe ersetzt durch diesen File-Deskriptor mit so einem dup2-Aufruf und dann wird dieses Programm nachgeladen und läuft dann. Eine andere häufige Anwendung ist, dass man sagt, ich möchte nicht zwischen Standard-Fehlerausgabe und Standard-Ausgabe unterscheiden, sondern ich will, dass was auch immer an Fehlermeldungen entsteht, auf der normalen Standardausgabe landet. Dann würde man einfach sagen, dup2 1,2. Ja, 2 ist die Standard-Fehlerausgabe und 1 ist die Standardausgabe und das macht Ihnen dann genau diese gewünschte Umleitung. Dieses dup2 ist praktisch eine Komfortvariante. Es gibt noch eine andere Funktion, die heißt dup und die macht einfach eine Kopie von einem File-Deskriptor. Und was hier ein Trick ist und man sich merken muss, da wird ja ein neuer File-Descriptor dann erzeugt. Und das ist immer der kleinste verfügbare. Ja, also wenn Sie ein Programm gerade frisch gestartet haben und nicht vorher schon irgendwie irgendwelche ungewöhnlichen Sachen waren, dann haben Sie immer nur die File-Deskriptoren 012. Das heißt, die erste Datei, die Sie aufmachen, die kriegt die 3. Ja, wenn Sie dann noch weitere öffnen, 4, 5, 6 und so weiter. Jetzt nehmen wir mal an, dass schon die File-Deskriptoren 0 bis 6 im Betrieb sind und Sie machen die 3 zu. Ja, wenn Sie dann das nächste Mal ein Open machen, kriegen Sie wieder die 3, weil die jetzt wieder frei ist. Das heißt, bei der Vergabe eines frischen File-Deskriptors wird immer ab 0 geguckt, ist irgendeiner von diesen Deskriptoren frei und dann wird er verwendet. Ja, das versucht sozusagen keine Lücken zu lassen. Sie können natürlich trotzdem Lücken haben, wenn Sie einfach ganz viele Dateien aufhatten und dann anfangen, ein paar davon zuzumachen, ohne neue zu öffnen. Dann sind halt irgendwo Lücken da und es gibt dann Zahlen, wo, also File-Deskriptoren, wo keine Datei mehr dahinter steht. Also was macht jetzt dieses DUP für einen vorhandenen File-Deskriptor? Also der muss schon zu einer geöffneten Datei oder sowas gehören. Können Sie einfach sagen DUP FD1, dann kriegen Sie einen neuen File-Deskriptor, das ist eine neue Zahl und ist aber, Sie erreichen die gleiche Datei darüber. Ja? Können genau dieselben Sachen damit machen. Hier auch wieder ein Beispiel. Wir erzeugen wieder eine Ausgabedatei. Und jetzt gehen wir hin und schließen von Hand die Standardausgabe. Ja, wenn Sie sagen Close 1, wenn Sie das einfach so in einem Programm drin haben und nicht anschließend irgendwas machen, um das wieder zu öffnen, dann würden praktisch alle einfachen Printf-Befehle würden alle fehlschlagen. Weil er würde dann versuchen, die Standardausgabe halt zu verwenden für sein Printf. Und das kann nicht gehen, weil das Ding zu ist. Ja, und dann gibt es halt einen Fehlercode zurück. Genauso wie wenn Sie eine reguläre Datei aufmachen, dann wieder zumachen und danach den File-Deskriptor nochmal verwenden wollen, um da irgendwas reinzuschreiben, obwohl die Datei geschlossen ist. Das kann nicht gehen. Hier in dem Fall, nachdem wir die geschlossen haben, machen wir jetzt ein DUP-FD. Und dieses DUP führt jetzt eben dazu, es wird dann eine Kopie praktisch von dem File-Deskriptor gemacht und es wird der kleinste mögliche Wert gesucht für einen File-Deskriptor. Und weil wir die 1 gerade zugemacht haben, ist das die 1. Ja, das heißt, der neue File-Deskriptor, den wir kriegen, hat die Nummer 1 und damit ist die Standardausgabe auf einmal wieder auf. Ja, und zeigt auf dasselbe wie FD, also auf diese temp-out-txt-Datei. Das heißt also, dieses ganze Close kombiniert mit DUP und ein anschließendes Close auf den ursprünglichen File-Deskriptor, das ist praktisch genau das, was DUP2 macht. Ja? Die Funktion, die wir auf der Folie vorher gesehen haben, nur eben, das macht es in einem Rutsch. Ja? Und hier müssen Sie es praktisch von Hand machen. Und müssen sicher sein an der Stelle, dass 1 wirklich der kleinste freie File-Deskriptor ist. Ja, wenn Sie unübersichtlichen Code haben und es vielleicht irgendwo vorher dazu gekommen wäre, dass auch der Nuller Deskriptor geschlossen wurde, dann würde das so nicht funktionieren, weil das DUP Ihnen dann das Ding auf die 0 duplizieren würde und nicht auf die 1, weil 0 dann der kleinste wäre. Ja, Sie können an der Stelle nicht angeben, welcher der neue Deskriptor sein soll. Ja, dann gucken wir uns an, wie man das verwenden kann, um sowas wie Pipes zu implementieren. Na, in der Shell haben wir schon gesehen, das war wieder die Idee mit dem Unix-Werkzeugkasten, Baukasten. Da können Sie mehrere Programme zu so einer Pipeline zusammenbauen, indem Sie immer so ein Pipe-Zeichen dazwischen schreiben, ne, diesen senkrechten Balken. Und wenn Sie jetzt das in C-Programm machen wollen, dann können Sie den Befehl Pipe verwenden oder die Pipe-Funktion, die erzeugt Ihnen ein paar von File-Deskriptoren und das können Sie dann als Pipe benutzen. Und wenn Sie praktisch dieses klassische Verhalten der Shell-Pipe nachbauen wollen, dann müssen Sie in einem Programm die Standardausgabe in so eine Pipe reinleiten und in einem anderen Programm die Standardeingabe in die Pipe reinleiten. Und das macht zum Beispiel auch die Shell, wenn Sie so einen Pipe-Befehl eingeben. Ja, die startet Ihnen dann ja die ganzen Programme in Kindprozessen und muss irgendwie dafür sorgen, dass die Standardausgabe von dem ersten Programm in die Standardeingabe von dem zweiten Programm geleitet wird und so weiter. Und wie das gemacht wird, das gucken wir uns jetzt auch an. Ja, man braucht also auf jeden Fall diesen Pipe-Befehl und den muss man verwenden, bevor man die Kindprozesse erzeugt. Ja, weil wenn ich einmal Pipe aufrufe, dann kriege ich praktisch zwei File-Deskriptoren zurück. Das eine steht für ein schreibendes Ende und das andere für ein lesendes Ende, also für so eine Kommunikation. Und danach erzeuge ich dann einen Kindprozess. Ja, dann habe ich zwei Prozesse, die teilen sich auf diese File-Deskriptoren von der Pipe. Und dann kann ich in dem einen das schreibende Ende zumachen und nur noch das Lesende verwenden. Und in dem anderen mache ich das Lesende zu und benutze nur noch das Schreibende. Und dadurch habe ich dann eine Pipeline aufgebaut. Gucken wir uns jetzt aber genau an. Um also dieses Feature zu haben, PROC 1, Pipe, PROC 2. Ja, da mache ich Folgendes. Ich brauche so ein Array, das muss ich vorbereiten. FDs ist einfach ein Array von zwei Integer-Zahlen. Ja, kann halt zwei File-Deskriptoren aufnehmen. Wenn ich das Ding deklariert habe, dann sage ich Pipe FDs. Das erzeugt mir schon mal die Pipe. Die ist dann schon da, die könnte ich auch schon verwenden. Ist aber natürlich sinnlos. In einem Prozess brauche ich mir nicht selbst irgendwie Nachrichten zu schicken. Ja? Dann mache ich den Fork. Und zwar einen ersten Fork. Jetzt habe ich einen ersten Kindprozess erzeugt und in diesem Kindprozess mache ich dub 2. Ja? Und zwar ersetze ich die Sachen, die normalerweise über File-Deskriptor 1 laufen würden, das wäre ja die Standardausgabe, ersetze ich durch FDS 1. Ja? Also das ist einer von diesen beiden Pipe-File-Deskriptoren. Und danach mache ich die Dinger alle zu, FDS 0 und FDS 1, weil ich habe das da jetzt umgeleitet und kann diesen Teil der Pipe jetzt über den File-Deskriptor 1 ansprechen. Ja? Und danach lade ich mit exec, so wie wir das aus der Shell-Implementierung schon kennen, lade ich das Programm nach. Und das Nette an exec mit diesem Szenario, mit den so und so geöffneten File-Deskriptoren, ist, die File-Deskriptoren bleiben alle erhalten. Also was auch immer Sie vorher an Dateien schon aufgemacht haben, wenn Sie dann exec machen, ändert sich an den geöffneten Dateien nichts. Sie tauschen zwar das gerade noch laufende Programm durch ein komplett neues Programm aus, aber die geöffneten Dateien bleiben erhalten. Wenn Sie den Mechanismus nicht hätten, dann wären ganz viele Dinge überhaupt nicht möglich, ja, die in der Shell gemacht werden. Jetzt habe ich also das erste Kind laufen, was praktisch das erste Programm in meiner Pipeline ist. Wenn ich jetzt noch ein zweites haben will, und das brauche ich ja, damit ich wirklich die Pipeline verwenden kann, dann mache ich nochmal Fork, ja, und stelle wieder fest, okay, jetzt bin ich hier im zweiten Kindprozess. Und da muss ich jetzt das Ganze spiegelbildlich machen. Das soll jetzt der empfangende Prozess sein, der praktisch über die Standardeingabe die Informationen kriegt, die von weiter vorne in der Pipe ihm geschickt werden. Das heißt, hier brauche ich auch so einen dub2-Aufruf, aber da geht es nicht darum, die Standardausgabe durch irgendwas anderes zu ersetzen, sondern hier will ich die Standardeingabe ersetzen. Das heißt, das hintere Argument ist 0 und der File-Deskriptor, durch den das Ganze ersetzt wird, ist halt der andere aus dem Paar. Ja. Und jetzt ist oft die Frage, wo muss ich den vorderen und wo muss ich den hinteren File-Deskriptor aus diesem Paar verwenden. Ja, wenn Sie es falsch rum machen, dann funktioniert es nicht, weil so eine Pipe ist unidirektional. Die kann nicht in beide Richtungen beschrieben werden. Und das kann man sich am besten an der Implementierung merken, wenn man nämlich guckt, wie diese dub2-Aufrufe aussehen. Hier ist es halt so, FDS 0 mit 0 und hier oben ist es FDS 1 mit 1. Ja, deswegen sind die so rum angeordnet. Und das heißt also, dieses FDS, ja, das ist ja ein Array, also FDS 2. Wenn da jetzt meinetwegen, 6 und 8 drin stehen, dann heißt das, hier wird reingeschrieben und da wird gelesen. Das heißt, die Pipe läuft von rechts nach links. Ja? Und das ist jetzt nicht die normale Notation, die man vielleicht verwenden würde, wenn man sich irgendwie überlegt, ich habe eine Pipe, die hat ein schreibendes und ein lesendes Ende. Dann würde man normalerweise sagen, ich nenne erstmal den Teil, der schreibt und danach den, der liest, weil das ist die normale Richtungen, in die die Daten fließen. Aber hier machen wir es eben andersrum, damit es zusammenpasst mit diesen Definitionen von Standardeingabe und Standardausgabe. Okay, ansonsten werden auch in dem Kind dann die anderen File-Deskriptoren, die praktisch jetzt nicht mehr gebraucht werden, die werden geschlossen. Sie müssen das auch machen, wenn Sie die Dinger irgendwie an den falschen Stellen offen lassen, dann funktioniert der Mechanismus irgendwie nicht richtig. Und jetzt haben wir dann noch den ursprünglichen Elternprozess, also zum Beispiel die Shell, ja, die diese beiden Kindprozesse PROC 1 und PROC 2 erzeugt hat. Da müssen auch die Deskriptoren zur Pipe geschlossen werden und dann wird halt zweimal Wait gemacht, um darauf zu warten, dass diese beiden Kindprozesse fertig sind. Ja, das ist jetzt nur die Übersicht gewesen. Die vollständige Implementierung sehen Sie hier auf der nächsten Folie. Ist aber wirklich nur eine Beschreibung von dem, also halt vollständig jetzt, ja, mit allem drum und dran. Also Sie sehen hier am Anfang Pipe-FDs, habe ich es an der Stelle genannt, damit man die Namen irgendwie erkennen kann. Dann wird mit Pipe hier die eigentliche Pipe erzeugt. Ich habe dann jetzt noch Namen vergeben für das lesende Ende und das schreibende Ende, ja, damit das entsprechend im weiteren Verlauf vom Code verwendet werden kann. Und ja, dann ist hier die Fallunterscheidung im ersten Kind. Schließe ich den lesenden Deskriptor, ich mache mit DUB2, verdopple ich praktisch die Standardausgabe auf dieses schreibende Ende. Ja, also sorgt dafür, dass alles, was auf Standard-Out geschickt wird, tatsächlich in die Pipe geleitet wird. Macht dann den Pipe-Deskriptor noch zu und dann wird mit exec hier im Beispiel ls ausgeführt. Also das Ziel ist, dass dieses Programm ls macht und das durch ein grep durchjagt, um nur bestimmte Zeilen davon überzulassen. Ja, dann kommt hier der zweite Teil für das zweite Kind, sieht genauso aus, nur eben gespiegelt, wie schon beschrieben, mit dem lesenden Ende. Und der Vaterprozess hier praktisch das Hauptprogramm schließt dann auch nochmal alle Deskriptoren und wartet darauf, dass das Zeug fertig wird. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, gut, so läuft es für zwei Prozesse, wie sieht es bei drei Prozessen aus? Dann machen Sie genau dasselbe in grün. Müssten jetzt nur beachten, der in der Mitte ist, ja, also Sie haben dann drei Prozesse, einen am Anfang der Pipeline, dann den in der Mitte und den am Ende. Und der in der Mitte, der hat natürlich die Eigenschaft, dass er sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe umleiten muss. Ja, weil der kriegt von dem vor ihm irgendwelche Sachen und muss sie weitergeben an den Prozess hinter ihm. Und das ist eigentlich auch eher das Typische, weil wenn Sie jetzt sagen, ich mache eine Pipeline aus 20 Programmen, dann haben Sie auch immer nur noch diese drei Fälle. Es gibt einen ersten, der am Anfang ist, der leitet nur die Ausgabe um. Es gibt einen letzten, ganz am Schluss, der nur die Eingabe umleitet, so wie bisher. Und alle in der Mitte, also der zweite bis 19. in dem Beispiel, die funktionieren alle gleich. Die leiten halt jeweils Eingabe und Ausgabe um. Und man muss dann nur aufpassen, ich brauche natürlich für jede solche Weiterleitung eine separate Pipe. Also wenn ich sowas mache wie A, Pipe, B, Pipe, C, Pipe, D, dann muss ich dafür sorgen, dass ich von A eine Pipe zu B habe, ja, und von B eine Pipe zu C und von C zu D. Ja. Und das heißt eben, an der Stelle B, da habe ich einen reingehenden und einen rausgehenden Knoten oder Pfeile, genau wie bei C. Ja, das heißt, an der Stelle werde ich sowohl Eingabe als auch Ausgabe umleiten müssen, bei C auch. Und bei A und D muss ich jeweils nur eine der beiden Standard-IO-Streams umleiten. Entweder die Ausgabe am Anfang oder hinten die Eingabe. Ja, ich hatte eben schon kurz erwähnt, wenn Sie Dateien aufhaben und dann exec ausführen, dann bleiben die Dateien alle offen. Ja. Das bedeutet natürlich, dass man sich als beliebiges Programm darauf verlassen muss, dass irgendwie eine Shell, aus der heraus so ein Programm gestartet wird, zum Beispiel sinnvolle Dinge mit den Dateien macht. Ja. Wenn Sie irgendwie eine kaputte Shell haben, und die macht Ihnen bevor sie ein externes Programm startet, die maximale Anzahl von Dateien auf, ne, und macht dann ein exec, dann haben sie in dem Programm ein Problem, dass sie nämlich keine Dateien öffnen können, weil die alle schon auf sind. Und ich meine, damit rechnet man ja nicht. Man würde bei der normalen Programmentwicklung nicht damit rechnen, dass man beim Programmstart schon keine Dateien mehr öffnen kann, sondern erstmal aufräumen muss, ja, und die ganzen geöffneten Dateien schließen muss. Also sie können praktisch Dinge sabotieren, indem sie eine Nonsense-Shell entwickeln, die in dem Sinne kaputt ist, dass sie zu viele offene Dateien hat und dann darüber ein Programm startet. Und ja, dieses Feature, dass die Sachen aufbleiben, die brauchen wir eben für das Pipelining, ja, wie gesehen, weil das Problem mit den Pipes ist, sie können nicht erst die Kindprozesse irgendwie erzeugen und dann in den Kindprozessen sagen, ah, ich erkenne, ich bin Teil einer Pipe oder ich soll Teil einer Pipe sein, dann baue ich die mal irgendwie auf. Ja, das wäre also sehr kompliziert. Stellen Sie sich vor, Sie machen sowas wie LS-Pipe-Grep, ja, und das würde in der Form nicht unterstützt werden. Dann müsste praktisch LS irgendwie eine Information kriegen, Achtung, du bist Teil einer Pipe, der Prozess, der hinter dir steht, hat die Prozess-ID irgendwas, ja, der ist grep, und dann müsste LS an allen Stellen, wo es irgendwie eine Ausgabe macht, müsste sagen, okay, ich weiß, ich bin Teil einer Pipe, deswegen schicke ich das jetzt nicht auf Standard Out, sondern schicke das irgendwo anders hin. Ja? Oder müsste von Hand die Umleitung in irgendwas machen. Aber Sie können so eine Pipe-Konstruktion, wo Sie einfach zwei File-Deskriptoren haben, die können Sie halt nicht im Nachhinein erstellen, wenn die Prozesse schon da sind. Ja? Jedenfalls nicht mit diesem Mittel. Es gibt auch noch, das kommt, glaube ich, auf einer der nächsten Folien noch, es gibt auch die Möglichkeit, benannte Pipes zu haben, dass sie also im Dateisystem irgendwo eine Datei erzeugen, die, also so eine FIFO-Datei, und die können sie dann für die Kommunikation nutzen. Aber das würde für diese normale Nutzung in der Shell das Ganze auch sehr schwer machen, weil sie dann jedes Mal solche Dateien irgendwie erzeugen müssten. Die dürften nicht überlappen mit Dateien, die vielleicht aus einer anderen Shell gerade erzeugt wurden. Also es wäre sehr, sehr kompliziert. Deswegen ist eben das Wichtige, wenn Sie eine Pipe erzeugen, machen Sie es am Anfang, dann erzeugen Sie die ganzen Kindprozesse, die kriegen alle diese Informationen über die Pipe mit, und dann starten Sie in den Kindern halt mit exec irgendwelche anderen Programme und die Pipe-Struktur überlebt das. Wenn Sie in einem Prozess drin sind, dann können Sie unter Linux immer in den Ordner defd reinschauen und sehen dann Hinweise auf alle geöffneten Dateien. Da stehen einfach symbolische Links drin, die, also 0, 1, 2 und so weiter, die tragen den Namen der File-Deskriptoren, ne, und die zeigen auf das, was tatsächlich damit verbunden ist. Und wenn Sie sich sowas hier anschauen, ich habe jetzt hier in der Shell eingegeben ls-l defd, ne, dann sieht man zum Beispiel hier der File-Deskriptor 3, der zeigt auf irgendwas in proc 11830 FD. Was meinen Sie, zu welchem Prozess dieser File-Deskriptor, der da angezeigt wird, gehört? Na, wenn Sie das so sehen hier, ich habe halt die Bash, in der mache ich das ls-Kommando. Also mögliche Prozesse wären jetzt, die da in Frage kommen, entweder die Bash selber oder das ls, der ls-Prozess, der da gestartet wird. Für wen kriege ich hier tatsächlich die Informationen angezeigt? Machen wir es als Abstimmung. Wer denkt, es sind die offenen Dateien der Bash, in der ich den Befehl eingebe? Keiner. Wer denkt, es sind die von LS? Ein paar Meldungen, ja, Hälfte. Die anderen haben keine Meinung. Also das mit LS ist richtig, ja, weil zwar die Auswertung des Arguments defd oder sowas, die erfolgt noch in der Shell. Da wird geguckt, ist da zum Beispiel ein Wildcard-Zeichen oder irgendwas drin. Nein, ist es nicht. Dann wird es in der Form weitergegeben. Aber es ist der LS-Prozess, der tatsächlich in dieses Verzeichnis defd reinguckt. Und da steht eben für jeden Prozess was anderes drin. Deswegen, wenn Sie das tatsächlich in der Shell machen, ja, dann sehen Sie, hier unten ist jetzt die Nummer 16276. Und wenn ich das nochmal ausführe, ist es 16280 und nochmal wäre die Prognose 84 oder 82. 82 ist es geworden. Ja, das ist jedes Mal eine andere Zahl, bezieht sich jedes Mal auf einen anderen Prozess, weil es nämlich jedes Mal ein frisches LS ist. Ja, das LS ist ja ein eigener Prozess und beendet sich. Ja, mit den offenen Dateien kann man auch rumexperimentieren beim exec-Aufruf. Ich habe hier mal ein kleines Programm geschrieben, was zeigt, dass da tatsächlich diese Dinge so passieren. Also was macht das hier? Das erste Programm heißt OpenExec1. Das testet das Ganze. Es öffnet eine Datei, out.txt, nimmt an, dass es den File Descriptor 3 hat, schreibt da irgendwas rein, ja, in die Datei, springt dann an den Anfang der Datei und danach meldet es OpenExec1, ja, ich habe die Datei geöffnet mit irgendeinem File-Deskriptor und dann ruft es mit einem exec-Befehl das zweite Programm hier unten auf. Ja, und dadurch verschwindet es ja selber. Deswegen muss hier am Ende kein Return oder Exit oder irgendwas stehen. Würde man eh nicht brauchen in der Main-Funktion, aber in dem Moment, wo das exec läuft, ist das Programm praktisch weg. Und das untere Programm, das geht jetzt davon aus, dass es einen File-Descriptor 3 schon gibt. Und dann versucht es einfach aus diesem File-Descriptor irgendwas zu lesen. Und wenn das fehlschlägt, wenn der Read-Aufruf auf den File-Descriptor 3 nicht funktioniert, dann gibt es eine Fehlermeldung aus und beendet sich. Ansonsten sagt es, ja, ich habe halt gelesen aus der Datei und gibt aus, was da drin stand. Und wenn Sie jetzt einfach nur OpenExec 2 starten, so wie das hier zu sehen ist, dann bricht es halt mit einer Fehlermeldung ab, dass es nicht geht. Ja, weil wenn Sie ein beliebiges Programm einfach so starten und das greift auf File Descriptor 3 zu, da kann halt nichts drin sein, ja, weil der ist nicht geöffnet, der File Descriptor 3. Wenn wir es aber so starten, dass wir OpenExec 1 aufrufen, da wird ja das vorbereitet, dass es einen File Descriptor 3 gibt. Und dann klappt es auch mit dem Start von OpenExec 2 und er kann jetzt die Testdaten, die wir da reingeschrieben haben, kann er jetzt auslesen und anzeigen. Ja? Also das ist nochmal ein Beispiel dafür, mit dem Sie einfach überprüfen können, dass diese Weitergabe von File-Deskriptoren an per exec gestartete Programme tatsächlich funktioniert. Und eben die bösartige Variante wäre jetzt, dass da oben eine Shell ist, die unten Programme startet und dass die halt nicht eine Datei aufmacht, sondern in einer Schleife so lange Dateien öffnet, bis das Open eine Fehlermeldung zurückgibt, ja, bis also keine weiteren Dateien geöffnet werden können und dann das exec macht, dann haben Sie ein gestartetes Programm, was eben keine eigenen Dateien mehr öffnen kann. Ja, dann kommt es jetzt zum Thema I/O-Multiplexing. Da gibt es verschiedene Gründe, warum man sowas machen könnte. Ja, also generell ist das I/O-Multiplexing dafür da, dass Sie sagen, ich habe ganz viele File-Deskriptoren für irgendwie geöffnete Dateien, die können wahlweise zum Lesen oder Schreiben geöffnet sein. Und Sie wissen irgendwie nie, ob in diesen Dateien neue Inhalte auftauchen. Ja, das ist eher untypisch, dass Dateien auf einmal größer werden und damit ein Read wieder möglich ist. Aber für die Spezialfälle, dass Sie eine Pipe haben oder dass Sie irgendwas haben, was tatsächlich mit einem Netzwerk, also mit einem Socket verbunden ist, da können halt tatsächlich ständig neue Daten auftauchen. Und wenn Sie jetzt ganz viele solche Pipes oder Netzwerkverbindungen haben, dann müssten Sie eigentlich in der Schleife immer wieder mal probeweise so ein Read auf jeden der File-Deskriptoren machen, kriegen dann normalerweise 0 zurück, ja, also die Information, da war nichts Neues, ja, ist nichts gekommen. Und nur wenn irgendwas rausgekommen ist, dann würden sie es dann irgendwie verarbeiten. Und das ist ein bisschen umständlich, vor allem wenn sie eine dynamische Situation haben, wo immer wieder mal neue Pipes aufgemacht werden oder neue Netzwerkverbindungen geöffnet werden und auch wieder geschlossen werden. Und dabei hilft die Möglichkeit, wie wir hier I/O-Multiplexing mit der Select-Funktion machen können. Das schauen wir uns jetzt an. Ja. Ein anderes Problem ist nämlich noch, diese Schleife, die hat schon Schwierigkeiten, wenn Sie einen Read auf eine Pipe machen und es keine neuen Daten da drin gibt. dann wird ein normaler Aufruf von Read blockieren. Ja? Das heißt, dieses Testen ist in einer von den Pipes was angekommen, ohne dass sie da jetzt noch spezielle Tricks verwenden. Das sehen wir ganz am Ende. Es gibt auch eine Möglichkeit, das Lesen nicht blockieren zu machen. Aber wenn Sie das standardmäßig machen, dann würde schon der erste Zugriff auf eine Pipe, wo nichts Neues drin ist, würde den Prozess blockieren. Und damit wäre die Möglichkeit, in einer anderen Pipe zu gucken, ob da vielleicht neue Daten vorliegen, wäre dann unterbrochen. Das sehen wir auch gleich im Beispielprogramm. Also wie läuft das? Es ist von der Verwendung her ein bisschen umständlich, weil Sie mit Falldeskriptormengen arbeiten müssen. Das sind im Wesentlichen Sachen, die Sie über Bitfelder initialisieren. Also es gibt da ein paar Funktionen, da muss man sich einfach merken, wie die verwendet werden. Ja? Der Select-Aufruf sieht grundsätzlich so aus, dass man einen sogenannten maximalen Falldeskriptor angibt. Alles, was da drüber liegen würde, würde ignoriert werden von Select. Und dann muss man hier drei Zeiger auf Falldeskriptormengen angeben. Ja, die erste bezieht sich auf zum Lesen geöffnete Falldeskriptoren, die zweite auf zum Schreiben geöffnete Falldeskriptoren und bei der dritten geht es um Falldeskriptoren, wo Fehler auftreten. Und als letztes Argument gibt es noch ein Timeout. Ja, weil das Select würde vom Standardverhalten her würde es warten, bis auf irgendeinem der Falldeskriptoren was passiert. Ja, dann kehrt der Select-Aufruf erst zurück und dann kann man abfragen, auf welchem der Falldeskriptoren ist irgendwas passiert. Und damit würden Sie natürlich einen Prozess insgesamt blockieren, falls da überhaupt nie wieder was passiert. Ja, wenn einfach die Kommunikation von allen Seiten irgendwie zu Ende ist. Deswegen kann man einen Timeout stellen, dann kommen Sie auf jeden Fall raus und sehen dann halt, gut, es ist überhaupt nichts passiert. Und man muss diese FDSET-Variablen vor jedem Aufruf der Select-Funktion neu initialisieren, weil die ansonsten, die sind eventuell verändert worden durch den letzten Aufruf. Ja, dann stimmen die Sachen nicht mehr, die da drin stehen. Das heißt, man setzt so eine Falldeskriptorenmenge mit FD0, das ist ein Makro, setzt man das Ding auf 0, ja, dann steht nichts mehr da drin. Und dann wird für jeden Falldeskriptor, den man verarbeiten will in so einer Menge oder der da drin sein soll, ruft man FDSET auf. Ja. Also was hier tatsächlich nur passiert, ich hatte schon gesagt, das ist so ein Bitfeld. Die Falldeskriptoren sind ja einfach Integers. Ja, ab 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und es wird praktisch in FDSET das ite Bit gesetzt. Wenn Sie sagen FDSET 5, Menge, dann wird das fünfte Bit gesetzt. Und mit FD0 werden die Bits alle wieder auf 0 gesetzt. Damit haben Sie einfach so ein Bitfeld und können darüber die Sachen ausdrücken. Ja. Wenn Sie jetzt aus dem Select rauskommen, dann können Sie für einen speziellen Falldeskriptor mit FD-IS-Set, ja, also ist gesetzt, prüfen, ob da irgendwas passiert ist. Wenn da also False rauskommt, dann hat sich an der Stelle nichts getan. Und wenn True rauskommt, dann wissen Sie, es gibt zum Beispiel bei dem Leseset gibt es neuen Input und dann können Sie mit Read die Sachen auslesen und entsprechend verarbeiten. Ja? Und dieses MaxFD, was hier oben angegeben wurde, das müssen Sie berechnen, indem Sie den größten Falldeskriptor, der von Select berücksichtigt werden soll, plus 1 angeben. Ja? Also es ist von der ganzen Syntax her es ist ein bisschen lästig, weil man noch so Sachen wie dieses plus 1 berücksichtigen muss. Hier sehen Sie das Ganze nochmal dargestellt. Die Abbildung habe ich aus dem Buch von Herrn Herold, der auch hier an der TH arbeitet. Ich glaube, er ist noch nicht im Ruhestand. Habe ich übernommen. Also wir haben eine Lesemenge und eine Schreibmenge. Die setzen wir beide am Anfang mit FD0 auf 0. Dann sind praktisch alle Bits auf 0 gesetzt. Und jetzt fügen wir drei Deskriptoren zur Lesemenge hinzu, und zwar die Nummer 0, 3 und 4. Das sehen Sie hier unten in der Darstellung von Lesemenge. Für 0 ist halt hier ein 1-Bit vorhanden, dann kommen zwei 0-Bits, weil wir die Deskriptoren 1 und 2 nicht dabei haben wollen. Und dann 3 und 4, da sind wieder 1er gesetzt. Und der Rest ist 0, na, weil das Ding mit FD0 am Anfang auf 0 initialisiert wurde. Für die Schreibmenge setzen wir 1 und 2, das ist halt Standardausgabe und Standardfehlerausgabe, und sehen, hier sind dann entsprechend die beiden Bits gesetzt. Und bei Select ist jetzt die Angabe 5. Ja, das heißt, es werden die ersten 5 Deskriptoren nur verarbeitet, weil wir bei 0 anfangen zu zählen, sind es also 0 bis 4. Ja. Und da müssen wir angeben, Lesemenge und Schreibmenge. Es gibt hier nichts für diese, es gibt keine extra Fehlermenge, weil wir hier keine fehlerhaften Deskriptoren drin haben wollen. Und das letzte Argument 0 bedeutet, es ist kein Timeout gesetzt. Das heißt, das Ding wird nie ein Timeout machen. Ja? Das wartet unendlich, bis auf einem der Deskriptoren sich was tut. Und ja, damit können Sie halt flexibel darauf reagieren, dass über die Deskriptoren 3 oder 4 irgendwas Neues dann reinkommt. Grundsätzlich schläft das Ganze eben, bis irgendwas getan, bis irgendwas passiert auf einem der Deskriptoren oder der Timer abläuft. Und Sie können auch 0 als Timeout-Wert angeben, dann kehrt das Ding sofort zurück, ja? Und dann ist das so eine Art Polling. Ja? Also dann heißt es, dass Sie nicht abwarten, bis irgendwas passiert, sondern dass Sie einfach nachfragen, hat sich auf einem der Falldeskriptoren irgendwas getan, und müssten dann aber von Hand prüfen, ob jetzt einer davon wirklich angepasst wurde. Ich habe, um das Ganze sich anzugucken, mal ein kleines Beispielprogramm. Ja, das ist jetzt erstmal hier Code, der noch nicht Select verwendet und an dem man erkennen kann, dass es da Schwierigkeiten gibt. Die Idee ist, dass wir 2 Pipes haben. Das sind jetzt in dem Fall benannte Pipes. Das war das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Sie können auch im Dateisystem so Spezialdateien anlegen, die auch Pipe-Charakter haben. Das heißt, ein Prozess darf was reinschreiben und ein anderer kann was rauslesen. Die haben, wenn sie einmal da sind, genau denselben Effekt wie diese normalen Pipes, die wir vorhin gesehen haben, die mit dem Pipe, mit der Pipe-Funktion erzeugt werden. Und um sowas zu erstellen, brauchen Sie in der Shell zum Beispiel das Kommando make FIFO. Ja, ich habe die Dinger jetzt temp1 und temp2 genannt, und das sind 2 Pipes, die dann da zur Verfügung stehen. Und in der ersten Shell öffne ich jetzt zum Schreiben die erste Pipe, ja, und habe das Ziel, da nachher so A-Buchstaben einfach eine Reihe von reinzugeben. Und in der zweiten Shell, also ich brauche mehrere Terminalfenster, um das Ganze auszuprobieren, da schreibe ich in die zweite Pipe rein. Und in der dritten Shell läuft das Programm FIFO-Test, das soll aus diesen Pipes lesen. Ja? Und das müssen wir uns jetzt kurz angucken. Das Programm hier, das öffnet halt beide Pipes zum Lesen. Und die Idee ist eigentlich, wir wollen, wenn auf einer der beiden Pipes irgendwas reinkommt, dann wollen wir das ausgeben. Ja? Und das habe ich jetzt hier in der Form gemacht, dass ich in einer Endlosschleife immer im Wechsel aus der ersten Pipe was lese und dann aus der zweiten Pipe. Ja, und jeweils, wenn da was angekommen ist, dann gebe ich es halt aus. Und in dem konkreten Szenario hier, da habe ich jetzt über die erste Pipe direkt diese 3 A's eingegeben. Und das Ergebnis war aber, dass in der Ausgabe nur ein A erschienen ist. Ja. Ich habe dann in der zweiten Shell ein paar Bs eingegeben, und dann sieht man, dass diese As und Bs hier immer im Wechsel kommen. Das heißt, wenn eine der beiden Pipes sozusagen schneller neue Daten herstellt und bereitstellt, dann kann das nicht ausgewertet werden von dem Zielprogramm, weil das eben immer nur im Wechsel lesen kann. Und solange auf dem jeweils anderen Kanal nichts reinkommt, ist es blockiert. Ja. Und was wir eigentlich an der Stelle gewollt hätten, wäre, weil ich diese A's hier vorher geschrieben habe, dass auch das FIFO-Testprogramm erst die 3 A's ausgibt und danach die ganzen B's. Ja. In der Reihenfolge, wie die Dinger wirklich entstanden sind. Und das kriegt man hin, indem man das Ganze mit Select macht. Der Code wird natürlich ein bisschen komplizierter. Dann, also am Anfang wird hier immer noch im Programm werden die beiden Pipes geöffnet, FD1 und FD2. Dann wird eine Menge FDs erzeugt, ja, so eine Falldeskriptormenge. Die wird auf Zero gesetzt, dass praktisch nichts drin ist. Dann tragen wir von Hand FD1 und FD2 ein. Das sind die einzigen beiden Deskriptoren, die uns interessieren. Und insbesondere legen wir auch keine Schreibmenge an, weil wir hier nur diese beiden lesenden Deskriptoren haben. Das heißt, wir rufen dann Select auf mit dem größten gültigen Falldeskriptor plus 1, ja, mit dem Verweis auf die Lesemenge. Und den Rest, die Schreibmenge und die Fehlermenge, setzen wir auf 0. Und hier die TV-Variable ist ein Timer, die in dem Fall sagt, der Timeout soll eine Sekunde sein. Ja. Und ja, dann machen wir ein paar Fehlerüberprüfungen und so weiter. Jedenfalls letzten Endes, wenn wir hier rausgekommen sind, können wir jetzt einfach gucken, ist über den ersten Falldeskriptor was reingekommen? Wenn ja, dann lesen wir den an der Stelle aus. Und wir wissen jetzt schon, dass dieser Read-Aufruf nicht blockieren wird. Ja? Weil wir ja aus dem Select die Information gekriegt haben, auf dem Falldeskriptor sind Daten da. Deswegen können wir auf jeden Fall gefahrlos einen Read machen und werden auf jeden Fall irgendwas da rauskriegen. Das war halt in dem vorherigen Programm, wo wir es immer im Wechsel gemacht haben, war das nicht der Fall, weil es da sein konnte, dass wir einen Read auf die Pipe machen, die gar nicht lebt, ja, wo gar nichts Neues rauskommt. Ja, und der zweite Block hier unten ist analog dazu, der guckt halt, ob auf dem zweiten Falldeskriptor Sachen reingekommen sind. Und wenn Sie jetzt nochmal hier die Ausgabe sehen, dann kann man sehen, hier sind zwei Zeilen, wo A's ausgegeben werden, dann zwei Zeilen mit B's, und dann kommt wieder ein A und drei B's. Das heißt, Sie können in einer beliebigen Reihenfolge jetzt in die beiden Pipes Sachen reinstecken, die werden jeweils sofort verarbeitet, wenn Sie praktisch beim Zielprozess ankommen, ja, ohne dass sich da irgendwas gegenseitig blockieren kann. Das mit den Pipes ist, wie gesagt, nicht das wirklich populärste Beispiel. Häufiger wird das verwendet, wenn man mit Sockets arbeitet. Wenn Sie so einen klassischen Server zum Beispiel implementieren, das sieht ja immer so aus, Sie machen irgendwie einen Port auf, also wenn Sie zum Beispiel ein Webserver sein wollen in Ihrem Programm, machen Sie einen Port auf, dann gibt es so einen Accept-Befehl, darüber können Sie Verbindungsanfragen entgegennehmen. Und wenn dann so eine Verbindung aufgebaut ist, dann können Sie im Wesentlichen mit Read und Write daraus lesen oder darauf schreiben. Ja, es gibt für Sockets nochmal Sonderbefehle, die etwas mehr berücksichtigen, was für Möglichkeiten man im Netzwerk hat. Aber Sie können die Dinger auch mit Read und Write verwenden. Das sind nämlich auch File-Deskriptoren, diese offenen Sockets. Und wenn Sie jetzt mehrere Verbindungen gleichzeitig offen haben, haben Sie genau dieses Problem. Sie wissen ja nicht, Sie haben vielleicht 100 Clients, die auf den Server zugreifen und Sie wissen nicht, in welcher Reihenfolge da neue Anfragen reinkommen werden. Und dann packen Sie diese ganzen Socket-Falldeskriptoren einfach in so eine Falldeskriptor-Set-Menge rein und gehen auf Select. Ja? Und dann wird halt der erste von den vielen Clients, der Ihnen irgendwie eine neue Nachricht zuschickt, der wird dafür sorgen, dass das Select zurückkehrt und Sie können die jeweilige Anfrage verarbeiten. Ja. In den modernen Implementierungsvarianten hat man nicht mehr wirklich dieses Problem, weil man das dann multithreaded macht und dann macht man für jede Verbindung, die man hat, macht man einen neuen Thread auf. Ja, und der Thread ist dann explizit nur für diese eine Verbindung zuständig. Dann brauchen Sie sowas wie Select nicht, weil Sie einfach, ja, es kann nur aus einem Kanal dann jeweils die Informationen kommen. Aber wenn Sie das Ganze prozessbasiert machen und in einem einzigen Prozess, der keine Threads hat, mehrere Verbindungen verwalten wollen, dann müssen Sie zwingend sowas wie Select verwenden. Es gibt noch eine Alternative, wie man auch das ursprüngliche Programm, was in so einer Schleife immer wieder ein Read macht, auf die beiden Deskriptoren, wie man das auch retten kann. Sie können nämlich beim Öffnen der beiden Pipes, können Sie die zusätzliche Option O-Non-Block angeben. In dem Fall wird also ein Read-Aufruf nie dazu führen, dass der Prozess blockiert ist, auch wenn auf der Pipe noch nichts Neues da ist, sondern der kehrt immer zurück und Sie kriegen dann halt einen Nullwert raus, weil eben keine neuen Sachen da sind. Aber das heißt natürlich, dass sich dieser Prozess in der Schleife ewig drehen wird. Ja? Wenn Sie mit der Select-Funktion arbeiten, dann wird der Prozess tatsächlich schlafen gelegt. Wenn Sie in der Prozesstabelle nachgucken, solange dann keine neuen Sachen in die Pipeline kommen, schläft er, weil er darauf wartet, dass irgendein Ereignis, nämlich Traffic auf einem der Falldeskriptoren auftaucht. Und wenn wir das in der Variante, wie hier in dem Ursprungsprogramm, machen, also hier in der Endlosschleife immer wieder ein Read, in der ersten Version würde der Prozess sich auch jeweils schlafen legen, wenn auf dem einen Deskriptor nichts passiert. Das ist eben genau der Grund, weswegen das dann blockiert und nicht vernünftig läuft. Und wenn Sie das mit Non-Block öffnen, dann wird er nie wieder schlafen gelegt, aber diese Endlosschleife, die läuft dann halt in einer Tour durch und fragt immer wieder nach, habe ich was Neues auf dem Falldeskriptor, habe ich was Neues? Ja, und verbraucht also massiv Rechenzeit. Ja, es bleibt nur noch eine Sache, bevor Sie sich dem nächsten Aufgabenblatt widmen können, was auch noch in die fortgeschrittene I.O. gehört, das sind die Memory Mapped Files. Und die Idee ist hier so ein bisschen umgekehrt zu dem, was man in der Speicherverwaltung beim Paging macht, wo man RAM-Inhalte auf Platte auslagert, wenn der Hauptspeicher knapp wird. Ja, hier drehen wir das Ganze rum und lagern praktisch irgendwas, was zu einer Datei gehört, in den Prozess rein, kann man sich bildlich so vorstellen. Ja, die Idee ist einfach, dass Sie sagen, ich habe irgendeinen Speicherbereich im Hauptspeicher, das ist ja virtueller Speicher, den unsere Prozesse verwenden, und Sie nehmen einen Speicherbereich, der noch nicht belegt ist mit irgendwas. Und dann sagen Sie einfach, ich identifiziere diesen Speicherbereich mit dem Inhalt irgendeiner Datei, die ich habe. Also Sie haben meinetwegen eine Datei, die ist 1 Megabyte groß, und dann suchen Sie sich irgendwo in Ihrem großen Adressraum einen Speicherblock, der auch 1 Megabyte groß ist, und dann machen Sie ein Mapping von dem einen auf das andere. Das heißt, wenn Sie dann auf irgendwelche Daten, die in diesen Speicherstellen liegen könnten, wenn Sie darauf zugreifen, dann merkt das System, Moment, das ist gar nicht Hauptspeicher, wo Sie darauf zugreifen, sondern das ist tatsächlich der Inhalt aus irgendeiner Datei. Und dann kriegen Sie die Informationen aus der Datei raus. Ja, vom Handling her geht es so, Sie müssen die Datei, die Sie da mappen wollen, öffnen. Ja, dann brauchen Sie eine Variable, so ein Pointer, ja, von einem beliebigen Typ, damit Sie halt irgendwas als Adresse verwalten können. Und dann weisen Sie dieser Variable einfach das Ergebnis eines MMAP-Aufrufs zu. MMAP braucht ein paar Argumente. Sie müssen ihm unter anderem sagen, wie lang ist der Bereich, der da gemappt werden soll. Und natürlich, welcher Falldeskriptor ist das. Und Sie können noch ein Offset angeben. Wenn Sie sagen, ich will nicht die ganze Datei mappen, sondern nur einen Teilbereich in der Datei, dann geben Sie ein Offset an, dann überspringen Sie zum Beispiel das erste Megabyte in der Datei und mappen die Sachen, die ab Position 1 Megabyte erst anfangen. Aber in den meisten Fällen setzt man diesen Offset auf 0 und hat praktisch nur den Falldeskriptor und dann noch ein paar so Konfigurationsoptionen. Ja. Diese Informationen hier zum Protokoll, die sind nicht so interessant, da wird man immer die gleichen Standardinformationen verwenden, es sei denn, Sie wollen da wirklich was einstellen, dass die Datei zum Beispiel nur gelesen und nicht geschrieben werden darf. Flags, da lassen sich zwei interessante Sachen auswählen, da können Sie entweder Map Shared oder Map Private eintragen, und wenn Sie Map Shared sagen, dann können mehrere Prozesse die gleiche Datei mappen und es wird untereinander synchronisiert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Schreibzugriff in den Speicher machen, wird er direkt auch weitergegeben an die anderen Prozesse, die vielleicht kurz danach einen Lesezugriff auf denselben Bereich machen. Ja? Normalerweise, wenn Sie mehrere Dateien offen haben und Sie schreiben direkt in die Datei, dann kann es sein, dass es eine Weile dauert, bis die Informationen wirklich in der Datei landen, weil es auch so einen Schreibcache gibt. Ja, damit die Performance nicht runtergeht und so eine Art Platten-Scheduler guckt, in welcher Reihenfolge am cleversten die Blöcke auf Platte geschrieben werden. Mit diesem Map-Shared stellen Sie einfach sicher, alle Prozesse haben die gleiche Sicht auf diesen gemappten Teil. Sie können auch Map-Private sagen, das erzeugt Ihnen eine private Kopie. Ja, dann wird die Originaldatei wird nicht verändert, wenn Sie da irgendwas machen. Und von der Umsetzung her, dieser MMAP-Aufruf, der sucht jetzt in Ihrem virtuellen Adressraum einfach nach einem Bereich, der noch nicht verwendet ist, also Adressen, die bisher illegal sind. Wenn Sie die verwenden würden und darauf zugreifen würden, dann würden Sie einen Speicherzugriffsfehler kriegen. Und wenn er so ein Ding findet, dann wird es halt an der Stelle eingetragen und danach können Sie das nutzen. Ja. Und man macht es jetzt häufig so, dass man sagt, ich habe eine Datei, die enthält im Wesentlichen ein Array von irgendwelchen Datensätzen. Ja, also zum Beispiel, und da kommt dann nachher auch die Aufgabe auf dem nächsten Übungsblatt, wenn wir diese einfache Adressdatenbank haben, da gab es ja eine Strukturdefinition, was halt so ein Record ist, ja, der Vorname, Nachname, irgendwelche Nummern und so weiter enthält. Und das Ding hat eine feste Größe, das ist immer gleich. Deswegen können wir ein Array davon prinzipiell im Speicher definieren, ja, dass wir sagen, wir haben im Hauptspeicher Platz für 100 Stück, dann würden Sie diese Dinge einfach im RAM verwalten. Und wenn Sie jetzt eine Datei haben, die genau diesen Aufbau hat, dann können Sie einfach diese Datei öffnen und machen einen MMAP, ja, und zeigen damit praktisch auf die Inhalte der Datei. Und dann können Sie über Array-Index-Einträge direkt auf die einzelnen Datensätze in der Datei zugreifen. Ja, es muss halt nur von den Größen her passen. Also Sie müssen wirklich die Datei so erzeugt haben, dass die so eine Speicherstruktur enthält. Ja, also wenn Sie dann sagen, normalerweise würden Sie sagen, was weiß ich, struct, ja, irgendwas, Daten, ja, und davon 100. Das wäre jetzt eine Speicherung im Hauptspeicher, wo Sie gar nicht mit Dateien arbeiten. Dieses struct irgendwas ist halt ein beliebig großer Typ und dann können Sie ja mit Daten 3, Daten 35 und so weiter auf den dritten, 25. Eintrag und so weiter zugreifen. Und wenn Sie jetzt diese 100 Datensätze so wie sie sind, raw, einfach in die Datei reinschreiben und dann anschließend einen MMAP auf die Datei machen, dann können Sie stattdessen sagen, struct irgendwas jetzt als Pointer definiert, Daten. Ja, weil eine Pointer-Definition und eine Array-Definition, die sind immer übertragbar. Wenn Sie dann sagen, Daten gleich MMAP auf die Datei, dann können Sie anschließend immer noch sowas schreiben wie Daten 11 zum Beispiel, ja, und damit auf den 11. oder 12. Datensatz zugreifen. Nur, dass Sie dann nicht mehr im Hauptspeicher zugreifen, sondern auf der Platte, ja, auf irgendeine Datei. Und das ist das, was Sie brauchen werden, um das Gleiche umzusetzen. Ja. Also das heißt, wenn wir so eine Datei mit immer gleichen Datensätzen haben, dann würden Sie ja normalerweise so wie... Ja? Nee, wenn Sie das als shared, also normalerweise will man, dass es auch Auswirkungen auf die Datei hat, dann machen Sie Map Shared bei diesen Einbindeoptionen. Also und dann würde das auch tatsächlich zurückgeschrieben werden. Also muss man kein Write-Befehl ausführen. Sie brauchen weder Read noch Write, Sie greifen einfach zu, als ob es sich um Hauptspeicher handelt. Okay. Ja? Das ist sozusagen eine Art Virtualisierung, etwas, was eigentlich eine Datei ist, wird magisch eingeblendet in den Hauptspeicher und Sie greifen nicht mehr über Dateioperationen darauf zu. Die einzige Dateioperation, die Sie noch einmal brauchen, ist das MMAP. Also ein Open, dass die Datei überhaupt offen ist und dann MMAP. Und danach scheint das Ding einfach Hauptspeicher zu sein. Ja. Und deswegen, also beim Klassischen wäre es ja so, wenn Sie sagen, ich will den x-ten Buffer haben, dann machen Sie halt einen Seek in der Datei an die richtige Stelle, ja, i mal Record Size oder sowas, und lesen so einen Bufferinhalt aus. Können ihn dann verändern im Hauptspeicher und dann schreiben Sie ihn wieder zurück. Müssen Sie wieder einen Seek machen, um wieder an die ursprüngliche Stelle zu kommen und mit Write das zurückschreiben. So arbeiten die Funktionen in diesem kleinen Datenbank, Adressdatenbankprogramm, was Sie aus der letzten Übung kennen. Und wenn Sie es mit MMAP machen, machen Sie einfach gar nichts mehr. Ja, Sie machen das Ding einmal auf und dann modifizieren Sie einfach Bereiche im Speicher. Ja, also der Code wird wesentlich eleganter. Dadurch ist es auch deutlich kürzer. Man muss dann nur beachten, zu irgendeinem Zeitpunkt muss man halt dieses Mapping wieder aufheben und die Datei schließen, ja, damit ganz sicher alle Sachen zurückgeschrieben sind. Fragen noch dazu? Ja.
Mit diesem Embed Share, wenn jetzt heißt ja, dass der andere auch sich eine Map erstellen kann auf dieselbe Datei,
ja.
Dann kann man sich ja eigentlich die Prozesse gegenseitig die Variablen in dem Programm zerstören, oder?
Ja. Ja. Sie haben dadurch sowas wie Shared Memory. Also das muss auch nicht, Sie müssen das nicht zwingend über eine Datei machen. Wenn Sie sowas wie gemeinsame Variablen in einem Prozess haben wollen, gibt es auch andere Möglichkeiten, Shared Memory einzurichten. Das wäre in dem Fall dann wirklich nur ein Speicherbereich im physischen Hauptspeicher, der von mehreren Prozessen geteilt wird. Und wenn Sie halt an die Stelle dann genau irgendwelche Pointer hinzeigen lassen, dann nutzen Sie genau die gleichen Variablen. Ja, und es wird alles sichtbar. Aber es ist kein... Also normalerweise sagt man ja, Prozesse sind speichermäßig strikt getrennt von allen anderen Prozessen. Das ist der Gag am Prozesskonzept, dass man sich nicht gegenseitig was kaputt machen will. Und das ist auch das Standardverhalten. Aber es gibt halt Situationen, in denen man Kooperation haben will zwischen Prozessen. Genau aus den gleichen Gründen, aus denen man auch Thread-basierte Entwicklung macht. Die Threads, die Teil von einem Prozess sind, die teilen sich ja auch den Speicher. Unter anderem, weil sie darüber halt kommunizieren können oder gemeinsame Datenstrukturen verwenden können, dann muss man halt mit Synchronisierungsgeschichten arbeiten, dass nicht zwei gleichzeitig irgendwas schreiben und einer der Schreibvorgänge zum Beispiel verloren geht. Ja.
Ja? Wenn man zwei Prozesse die Datei mappen, liegt die dann zweimal im Hauptspeicher oder nur einer?
Von der Logik her, die liegt gar nicht. Also im tatsächlichen physischen RAM liegt sie gar nicht, beziehungsweise es liegen nur Teile von ihr da, die wie ein Cache funktionieren. Also wenn Sie das Open und dann das M-Map machen, passiert erstmal gar nichts. Da wird nichts aus der Datei geholt. Wenn Sie jetzt an irgendeiner Stelle im Speicher, also in Anführungszeichen im Speicher, aus Sicht von dem Prozess zugreifen und das System merkt, das liegt in einem Bereich, der gemappt ist auf die Datei, dann wird nur der Teil, den Sie brauchen, wird geholt und liegt dann im Speicher vor. Und wenn Sie in dieser Shared-Variante sind und jetzt in einem anderen Prozess auf das Gleiche zugreifen, ich weiß jetzt nicht, wie Linux das konkret löst. Es gäbe zwei Möglichkeiten, das zu implementieren. Man könnte entweder diesen Bereich auch nur einmal im Hauptspeicher haben und dann praktisch in beiden Prozessen eintragen, wenn du jetzt darauf zugreifst, dann siehst du wirklich diese eine Seite hier. Oder man könnte es zweimal da haben und die beiden Prozesse untereinander synchronisieren. Aber von der Variante Shared wäre die vernünftige Variante, dass es nur einmal da ist. Weil dann ersparen Sie sich alle Synchronisierungen, dann ist nämlich in dem Moment, wo Sie irgendwas verändern in dem Bereich, das zwingend für alle anderen Prozesse, die es auch nutzen, auch sichtbar. Ja. Aber die Beschreibung von diesen Mechanismen, die sagt Ihnen nur, wie das Verhalten ist, das Sie als Entwickler anschließend erwarten können. Es schreibt nicht vor, wie ein Betriebssystem das implementieren muss, weil es vielleicht bestimmte Mechanismen gar nicht zur Verfügung hat. Ja. Noch weitere Fragen? Ja, dann steht Ihnen wieder ein neues Aufgabenblatt zur Verfügung und Sie können sich mit den Aufgaben 10 bis 12 beschäftigen auf Übung 6.